los?
Ich krieg die Krise.
Jetzt bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast.
Ich habe heute gar keinen richtigen Plan.
Ich glaube, das ist normal.
Weil mein Gehirn so überlastet ist.
Ja, weil wir unser Gehirn auch für, oder wir schreiben unserem Gehirn Fähigkeiten zu, die es gar nicht hat. Dafür hat es ganz andere Fähigkeiten, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Wir denken nur, dass wir denken.
Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst.
Genau. Wir haben ein geiles Seminar gehabt, ne?
Ja, Gehirnforschung für Emotionscoaches.
Und ich bin verliebt.
Ja, du bist auch. Ja, wir sind beide verliebt. Aber du hast auch schon dein Fanbild ja auch schon gepostet, ja. Habe ich gesehen.
Der Damir Del Monte. Dr. Damir Del Monte. Gehirnforscher.
Doktor der Medizin, Doktor der Psychologie.
Es ist, oh Gott, intelligente Männer, es ist so toll. Es ist unfassbar, was der Mann weiß. Es ist unfassbar, wie er es rüberbringt, nämlich so, dass jeder es verstehen kann. Also zumindest alle, die wir im Raum waren und die online zugeschaltet waren. Und das waren alles Coaches und Trainer, was jetzt nicht heißt, dass wir alle die super Gehirnspezialisten sind, ja. Und ich möchte jetzt bitte das Kompliment, was er uns allen gesagt hat, möchte ich hier auch erwähnen. Er hat gesagt, wir haben schon ganz schön viel Vorwissen.
Ja, da war ich richtig begeistert und happy und stolz ein bisschen.
Sehr gut, ja. Natürlich kommt das durch die tolle Ausbildung, die wir genossen haben.
Ja.
Ja. Ja, also wir haben 3 Tage gehabt, wo ich, und ich habe es immer noch bombastisch. Ja. Und bombastisch ist gar nicht, da hast du es wieder.
Weltverändernd?
Ich bin total sprachlos, also ich war 3 Tage gefühlt sprachlos. Also ich war auch wirklich sprachlos, weil ich total heiser war, du erinnerst dich.
Ein bisschen hört man es noch jetzt.
Klingt
ne?
die Stimme noch. Also ich war wirklich mitunter mundtot, aber ich war auch im übertragenen Sinne sprachlos. Weil das war also ein Feuerwerk des Wissens, der Emotionen, es war toll. Ich habe 30 Seiten Vorder- und Rückseite mitgeschrieben. Und ich befürchte, dass von den 3 Tagen, ich weiß nicht, was du schätzt, ich schätze mal, ich habe, wenn es gut läuft, 50% behalten.
Ja, das war schon, vor allen Dingen, weil da doch so viel, da war schon einiges Bekanntes natürlich auch dabei, wo das Neue anknüpfen konnte. Aber da war auch so viel Neues und wirklich extrem aktuelle Forschung. Weil ich finde ja, gerade Hirnforschung ist für mich, und ich muss dazu sagen, ich bin auch ein extrem großer Universums- und Kosmos-Fan, für mich immer total vergleichbar auch mit dem Kosmos. Und er hat mich ja so gekriegt, als er wirklich Denken und Denkprozesse und das Gehirn auch mit dem Universum verglichen hat. Und genauso viel oder wenig, wie wir über das Universum wissen, genauso viel oder wenig wissen wir jetzt in ungefähr auch über das Gehirn und vor allen Dingen die Funktionsweise des Gehirns, weil das einfach ein riesenkomplexer Vorgang ist, ein Wunder der Natur, dieses Organ zwischen unseren Ohren. Ebenso wie wir manchmal da rausgucken in die Sterne. Wir wissen, da draußen sind ganz viele Sterne, Planeten, da ist ganz viel Nichts auch dazwischen. Wir wissen nicht ganz genau, wo es aufhört und wo es anfängt. Und so ist es irgendwie mit dem Hirn auch und mit dem Denken auch irgendwie. Wo fängt es jetzt an? Hat es nicht bereits schon angefangen? Weil es fängt meistens tatsächlich sogar schon an, bevor wir wissen, dass es angefangen hat, das Denken.
Siehst du, darüber muss ich jetzt nachdenken.
Na, da gibt es Studien dazu. Dass die, wenn es darum geht, dass Probanden bestimmte Knöpfe drücken sollen, kann man schon sehen in der Beobachtung am Gehirn, dass die Areale schon vorher anspringen, und zwar bis zu 500 Millisekunden schon vorher anspringen und eigentlich die Entscheidung schon getroffen wurde vom Gehirn, bevor wir bewusst überhaupt eine Aktion vollziehen. Mhm. Also für mich genauso irgendwie unfassbar wie das Universum.
Na, das kann man ja auch sehen, sowohl körpersprachlich als auch mimisch. Das sogenannte,
genau.
In der Körpersprache sogenannte Intentionsbewegungen. Mhm. Also wir bewegen uns in eine Richtung. Kann man beim Autofahren auch merken, auch ganz
Ja.
gut beobachten, finde ich, ne? Wenn du auf die anderen genau achtest, was man übrigens machen sollte im Verkehr, dann siehst du schon vorher, wenn jemand abbiegen will oder die Spur wechselt, weil da schon so eine ganz leichte Bewegung ist. Und vermutlich, bevor die Person ganz offiziell im
Ja.
Gehirn alles angeschmissen hat, für jetzt leite bitte den Abbiegevorgang ein. Mit allem, was motorisch, kognitiv und so weiter
Sieht man es
dazu
manchmal schon so
gehört.
zucken,
Ja, so
nicht?
zucken. Und im Gesicht ja genau das Gleiche, die sogenannten Mikroexpressionen, ne, die ja auch mal 40 bis 500 Millisekunden schnell sind. Ne? Also wir können die 40 Millisekunden, ein Augenschlag kann man verpassen, wenn man gerade die Augen zumacht.
Wenn man mit den Wimpern
Wenn man mit
klimpert.
den Wimpern klimpert, kann man so mimische Signale verpassen. Aber auch das, ne, das ist in unserem Gesicht, zuckt schon eine Emotion auf. Wichtig, eine Emotion, kein Gedanke. Ein riesiger Unterschied. Zuckt mitunter eine Emotion auf. Wenn man geschult ist, kann man das sehen. Und es ist uns gar nicht bewusst, dass wir das gerade fühlen. Und wenn wir darauf angesprochen werden von so Mimikresonanztrainern, wie wir es sind, man spricht manchmal Leute an und sagt, kann das sein, das? Ich habe da gerade wahrgenommen bei dir. Und dann sind manche total verwirrt. Was? Nein, nein.
Oder selber in der ersten Zeit war das auch so spannend, wenn man plötzlich bemerkt, man hat gerade gezuckt im Gesicht und denkt sich so, oh, das fand ich jetzt doof. Das hat mich jetzt geärgert. Oder wow, das macht mich gerade traurig. Ne? Ja. Diese Selbstbeobachtung
das
ist super
auch
spannend am
ja.
Anfang. Genau.
Und ich habe das heute, also immer noch natürlich, je länger man da mitarbeitet, dass ich ja meine eigenen Zuckungen auch bemerke und dann manchmal einfach hoffe, dass die anderen es nicht gesehen haben.
I know. Upsi.
Upsi.
Ja, und wir sind, keiner von uns ist davon frei. Wir zucken alle.
Wir zucken alle, denn wir haben ja auch alle ein Gehirn. Es gibt so eins meiner Lieblingszitate von Ludwig Wittgenstein, der einst sagte, und ich hatte ganz lange eine Postkarte über dem Schreibtisch, seltsamer Zufall, dass all die Menschen, deren Schädel man geöffnet hat, ein Gehirn darin hatten.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, wir alle haben ein Gehirn. Wir haben gelernt, denken ist echt nicht einfach. Ja, eigentlich können wir jetzt aufhören und so stehen lassen. Denken
ja,
ist nicht
ich hab einen
einfach.
Coolen, ich habe ein cooles Zitat, aber ich muss es ganz kurz suchen, weil ich hatte es in der Vorbereitung ganz vergessen. Mir fällt es aber gerade ein. Mal
okay.
gucken, ob ich es finde auf die Schnelle. Ah ja, da ist es.
Während du suchst, erzähle ich mal ganz kurz, was wir in dieser Folge machen wollen. Wir sprechen über unsere Lieblingserkenntnisse, Lieblingslearnings, was uns am meisten geflasht hat aus dem Gehirnseminar. Und du hast was mitgebracht und ich habe was mitgebracht, was also bei mir hat es da reingehauen wie eine Bombe, weil ich dachte, es war ein Erkenntnismoment und ich mich selber auch besser verstanden habe, mich und meine Umwelt. Und das sind, finde ich, immer die schönsten Momente, wenn es Klick macht.
Ja, sind das nicht für dich auch? Also für mich sind das immer so die lebenswerten Momente, weil ich denke, wow, ich bin noch tiefer eingedrungen in die Systematik des Lebens oder den Sinn des Lebens. Es ist irgendwie, Leben ist spannend eigentlich, ne?
Genau.
Und apropos Leben, ich habe mein Zitat gefunden von Damir und es heißt, wir sind nicht geboren, um die Welt zu verstehen, sondern darin zu überleben.
Genau.
Weil der Vorgang zu komplex ist. Und wenn man das mal begriffen hat, dass das Gehirn unser Überleben sichern soll und deswegen auch manchmal für uns unverständliche Dinge mit uns macht, ist es vielleicht ein bisschen leichter, das zu verstehen.
Ja.
Willst du dein Beispiel? Das passt ganz gut dazu.
Also mein Lieblingsmoment oder Aha-Moment, wo ich dachte so, oh, jetzt verstehe ich einiges mehr. Da ging es darum, also was heißt denn überhaupt mentale Prozesse oder wie sind mentale Prozesse definiert? Und da gibt es verschiedene Punkte mit englischen Begriffen. Und ein Punkt heißt, mentale Prozesse sind embedded, also eingebettet, und zwar eingebettet in unsere Umwelt. Das bedeutet, wir sind immer ein Teil unserer Umwelt. Man kann das nicht trennen. Und wir reagieren und auch interagieren immer mit unserer Umwelt, selbst wenn keine anderen Menschen da sind.
Spannend.
Und da haben die eine Studie gemacht, beziehungsweise zwei verschiedene Studien durchgeführt mit dem gleichen Effekt. Das eine war die Briefkastenstudie. Und zwar haben sie in einer Stadt irgendwo, in einer normalen Wohngegend, also nichts Schickimicki-Villengegend und aber auch nichts total Abgeranztes, sondern Durchschnittswohngegend, an einem Briefkasten Folgendes gemacht, also ein Postkasten, ne, die gelben Dinger. Da haben sie einen Briefumschlag reingesteckt und der steckte nur halb drin. Also es sah so aus, als hätte es jetzt jemand nicht geschafft, den Briefumschlag komplett reinzustopfen. Und man konnte in dem Sichtfenster sehen, in diesem Umschlag ist Geld. Es waren Geldscheine zu erkennen. Und jetzt hat man dann mit Kamera beobachtet, okay, wie viele Menschen nehmen diesen Umschlag mit und wie viele Menschen stecken diesen Umschlag rein? Also lassen das Geld da. Mhm. Es war, muss man noch dazu sagen, ganz klar ein Adressat drauf. Also es war jetzt nicht, dass man sagen könnte, nicht, dass das Geld verloren geht, wo man, wer weiß, wo das hingeht, sondern es war ganz klar adressiert an eine Person.
Hätte man also einfach abgeben können oder glaube ich, sogar auch zur Post bringen können einfach. Ne?
Das wäre angekommen. Ja, genau. Theoretisch genau. Zur Post bringen können oder eben einfach diesen kleinen Move machen.
Und einschmeißen.
Und einschmeißen für die Person vor mir, die das nicht ganz bis zum Ende geschafft hat. Jetzt rate mal, wie viele Prozent von den Menschen, die an diesem Briefkasten standen, ich meine, letztlich, du weißt es ja.
Nee, oder? Das Witzige ist, ich weiß es nicht.
Ach, du erinnerst dich nicht mehr. Also, toll, frag mal, Gabriele, rate mal, wie viel, dabei warst du beim Seminar dabei.
Ja, aber das Witzige ist, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, weil in der Zwischenzeit schon wieder so viel passiert ist. Also nicht nur 3 Tage Seminar, sondern auch der Alltag. Und deswegen, ich komme gerade wirklich nicht drauf.
Was schätzt du, wie viele Leute haben den Umschlag eingesteckt, eingeworfen und wie viel Prozent haben ihn eingesackt?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ihn ein paar eingesackt haben, aber mehr haben ihn auch eingeworfen, so irgendwie.
Genau. Also ungefähr 85% haben den eingeworfen,
genau,
den Umschlag.
Stimmt, ja.
Und es waren 15%, die gesagt haben, geiler Tag heute, ich nehme diesen Umschlag mit.
Mhm.
Ja? Kann man jetzt mit leben, finde ich, wenn man das gesamtgesellschaftlich hochrechnet und betrachtet. Ja.
Gibt noch eine gute Quote für uns als Herdentiere ab.
Für die ehrlichen Menschen, ja. So, zweites Szenario, beziehungsweise genau das gleiche Szenario. Man hat also auch wieder diesen Umschlag mit Geld sichtbar, mit Adresse drauf, so halb eingesteckt in den Briefschlitz. Und jetzt hat man unter dem Briefkasten so Müll ausgeschüttet, dass es so leicht verlottert ausgesehen hat. Mhm. Gleiche Wohngegend, also nichts Abgeranztes, nichts Schickimicki, also wirklich genau die gleiche Stelle, nur dass man ein bisschen das Bild verändert hat, dahingehend, dass man da Müll hingeworfen hat.
Mhm.
Was glaubst du, oder sag mal eine
ich
Zahl?
Weiß auf jeden, nee, ich weiß keine Zahl mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es, das weiß ich, Frau Lehrerin, ich weiß, dass es auf jeden Fall mehr waren, die jetzt den Umschlag mit dem Geld einfach eingesteckt haben.
Ja, es waren jetzt 30%, die den Umschlag mitgenommen haben.
Krass, ne?
Davor waren es 15, jetzt waren es 30. Das heißt, also gut, ich möchte bitte an der Stelle festhalten, es war immer noch die Mehrheit, die diesen Umschlag in den Briefkasten geworfen hat. Aber 15 zu 30% ist eine Verdopplung. Ne? Also doppelt so viele Menschen haben diesen Umschlag eingesackt. Ganz spannend.
Mhm.
So, was ist da jetzt passiert? Und das ist genau dieses mentale Prozesse, heißt, wir sind embedded, eingebettet in unsere Umwelt. Also da, wo es verlottert, lotterig zugeht sozusagen, oder wo Menschen, das ist so ein bisschen der Nachahmungseffekt, ja, wo Menschen irgendwie
eine Abkürzung nehmen zum Beispiel, ne? So Bahn, manchmal Bahngleise oder sowas. Oder du siehst, du könntest jetzt außen rumlaufen oder über die Straße gehen. Du könntest jetzt über die Ampel gehen oder über die Führung, Personenführung sozusagen. Aber manche gehen dann über die Gleise oder manche gehen über die Straße. Und wenn jemand bei Rot losgeht, ne? Wenn jemand bei Rot über die Straße geht, an der Fußgängerampel, dann gehen auch oft Leute ja. hinterher.
Wobei das natürlich einerseits der Herdentrieb ist, aber das geht in eine ähnliche Richtung. Weil was zeigt die Studie? Die Studie zeigt, dass wir uns anpassen an unsere Umwelt, was ja letztlich ein Überlebensmechanismus ist. Was ich aber so bahnbrechend, was ich für mich
begeisterungswürdig
fand, oder war dieser Gedanke, wenn wir das jetzt in die Gesellschaft übertragen und uns vielleicht fragen, gut, vielleicht bin ich jetzt inzwischen so alt geworden, dass ich diese Leier fahre, wie früher die alten Leute, so früher war aber besser. Ich will nicht sagen, dass früher besser war, aber ich kriege das auch rückgemeldet von anderen Menschen, dass man das Gefühl hat, dass sowas wie Höflichkeit, Anstand so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist.
Kann ich mich noch total erinnern, als ich einen Kreuzbandriss hatte vor 5 Jahren und versuch mal mit 2 Krücken und einem kaputten Bein öffentliche Verkehrsmittel zu fahren. Ich habe es so weit, wie es geht, versucht zu vermeiden. Und dann habe ich es irgendwann probiert. Und das Ding ist halt, du kannst halt mit 2 Krücken und einem kaputten Bein kannst du halt nicht stehen in den Bus oder Bahn. Und da war es schwierig manchmal, dass trotzdem, also auch wenn ich höflich signalisiert habe, könnten Sie vielleicht, weil ich kann halt nicht stehen, dass dann mal wirklich jemand aufgestanden ist. Das manchmal war das ganz schön schwierig.
Höflichkeit ist so das eine. Worüber ich mir auch noch Gedanken gemacht habe, war auch dieses Thema Ehrlichkeit. Ne? Das steckt auch ein bisschen hinter, behalte ich das Geld einfach für mich. Das, was wir als Kind, habt ihr das auch gespielt? Dass man so eine Geldbörse, so eine Nylonschnur rumgebunden hat und dann auf die Straße gelegt hat und sich im Busch versteckt hat und beobachtet hat, wenn Menschen vorbeikamen und wer denn danach greifen wollte, hat man die Geldbörse rangezogen.
Ja, das haben wir auch gemacht.
Hatte ich eine Mordsgaudi als Kind. Und da steckt ja so dieses Thema Ehrlichkeit dahinter, dass man eben auch, wenn man dann in die Politik schaut, wenn man in bestimmte Unternehmen schaut und wir haben die ein oder anderen Managerin, Manager, die dann so diese Mentalität haben, ich stehe an erster Stelle, nach mir die Sintflut und ich nehme, was ich kriegen kann. Und das ist natürlich, wie man immer so schön sagt, ne, das sendet Signale. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken,
ja,
oder
genau,
wie heißt es?
Genau, ja.
Und das ist genau dieser springende Punkt. Wenn diejenigen, die in der Position sind, etwas Positives vorzuleben, das nicht tun, dann orientieren sich nicht alle, aber viele andere Leute eben auch daran, nach dem Motto, naja, wenn der oder die das so macht und hier irgendwie Geld, Steuern hinterzieht, dann will ich jetzt auch meinen Fernsehsessel von der Steuer absetzen. Und das, ich meine, das ist dann eine Kleinigkeit.
Reduziert die Hemmschwelle irgendwie, ne?
Genau, das ist eine super Formulierung. Es reduziert die Hemmschwelle.
Oder eben auch Unternehmenskulturen. Ich habe da so, da gibt es so bestimmte Unternehmen, die ich gerade im Kopf habe, wo auch so in der Führungsebene so Unternehmenskultur gepflegt wurde, die auch so ein bisschen lotterhaft war, nicht? Vielleicht erinnert sich jetzt der eine oder andere. Und das reduziert doch die Hemmschwelle auch irgendwie für die anderen Mitarbeiter. Die denken sich doch auch, naja, rechts und links vom Abt des Pfades, da gibt es auch schöne Dinge, die man vielleicht mitnehmen kann auf diesem Weg und so. Und das ist irgendwie, ist schade eigentlich, dass man sich dieser Verantwortung des der Vorbildfunktion oft nicht so bewusst ist, weil man verführt irgendwie auch die anderen dazu, einer niedrigeren Hemmschwelle nachzugeben.
Ich bin ja die ältere Schwester und mir ist halt immer gesagt worden, mach das nicht, die Kleinen machen das nach.
Genau.
So bin ich auch aufgewachsen, dass es immer hieß, du hast jetzt oder ihr die älteren Kinder, meistens waren wir dann Mädchen, älteren Mädels, ihr müsst halt darauf achten, dass ihr ein gutes Vorbild für die Kleinen abgebt sozusagen, weil die machen euch alles nach. Ist mir natürlich manchmal auf den Sack gegangen, dass ich immer mich kontrollieren musste, dann willst du halt mal was ausprobieren und dann weißt du, ne, die kleinen Schwestern, die machen das auch und dann scheitern sie und dann kriegst du voll den Ärger, weil die Kleine hingeknallt ist sozusagen, ja. Aber das ist sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass man sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein sollte und auch, dass diese Hemmschwelle sinkt oder andersrum Hemmschwelle sinkt, deswegen Vorbildfunktion. Und das ist so ein, wenn man da jetzt weiterdenkt, ist der Appell letztlich, also was machen wir jetzt damit? Das eine ist übrigens, dass ich immer denke so, Die sind alles Dreckschweine, aber es ist so, schmeißt einer seinen Müll hin, schmeißt ein anderer auch ihren Müll hin, ne? Wenn einer anfängt.
Ich habe gerade gestern wieder gesehen, dass jemand aus dem Auto hier mitten in Berlin auf der Straße eine leere Zigarettenschachtel geschmissen hat. Also es war auf voller Fahrt, deswegen konnte ich jetzt nicht anhalten und die aufheben, aber...
Dafür habe ich gar kein Verständnis.
Nee,
verstehe ich nicht, warum macht man das? Also es ist ja nicht so, dass nicht genug Mülleimer geben würde oder man nimmt es einfach mit nach Hause.
Ja.
Aber gut, dafür tun wir vielleicht andere Dinge, die andere Menschen nicht nachvollziehen können. Sowas ist halt so, und dann macht es einer, machen es halt 10 nach. Auch wenn wir im Unternehmenskontext bleiben, dass gerade sowas wie eine Unternehmenskultur, und das betrifft aber auch Kulturen oder wie sagt man dann, Kultur, auch Gesellschaften, ja, auch wenn wir jetzt irgendwie von der deutschen Gesellschaft sprechen, dass man Werte, wichtige Werte und Moral auch immer wieder wiederholen und festigen muss, damit uns Menschen klar wird, das sind hier unsere Regeln. Also das muss man sich dann auch immer mal wieder in Erinnerung zurückrufen.
Einfach auch, weil das Gehirn das braucht. Das ist so, also jetzt gar nicht mal, um lang drum herum zu reden, ob das jetzt so gut ist oder ob das nicht so gut ist. Es ist einfach gut für unser Gehirn.
Ja.
Weil es erinnert sich manchmal vielleicht nicht mehr daran.
Ja, und das ist gar nicht wirklich, nicht immer bös gemeint. Nee. Ne? Also kann man sowieso nicht sagen, dass unser Gehirn irgendwas böse meint. Im Zuge dieser Briefkastenstudie oder mit einem ähnlichen Ergebnis haben sie das, weil wir gerade von Unternehmen gesprochen haben, haben sie das nochmal ausprobiert mit einer Teemaschine in einem Unternehmen.
Ach, ja.
Und ich kenne das übrigens von diesen Snackboxen. Kennst du auch diese Snackboxen, wo jeder das Geld reinwirft? Da stehen ganz klar Preise. Ja, wenn du dir das nimmst, den Schokoriegel oder die Nüsse oder das, dann wirf bitte das ein. Und ich kenne das aus unterschiedlichen Unternehmen, dass diese Snackbox-Kasse nie stimmt.
Nee.
Weil es immer Menschen gibt, die entweder kein Geld oder zu wenig Geld reinwerfen. Und sich dann trotzdem Schokoriegel nehmen. Ja. Könntest du im Supermarkt nicht machen. Entweder du kannst das Ding bezahlen oder nicht. Da musst du es liegen lassen. Bei so einer Snackbox steckt man dann anscheinend auch gerne mal ein. Also das ist ein Phänomen, was bekannt ist. Und das hat man jetzt nochmal nachgestellt mit einer Teemaschine. Und ich finde es so witzig, wie wir Menschen funktionieren, wie simpel gestrickt wir letztlich sind. Also diese Teemaschine. Man sollte da, konnte sich einen Tee nehmen und sollte Geld in die Kasse werfen. Und man hat festgestellt, Differenz zwischen entnommenem Tee und Geld in der Kasse. Dann hat man Folgendes gemacht und hat ein Foto von einer Blumenwiese über diese Teemaschine gehängt, so in die Umgebung. Und dann ist die Quote derjenigen, die bezahlt haben, schon gestiegen. Also Stichwort schöne, ansprechende, angenehme Umgebung. Und schon wollen wir uns auch ein bisschen regelkonformer verhalten.
Ja.
Und der dritte Step war, als die Quote nochmal stieg, erinnerst du dich? Die Quote derjenigen, die bezahlt haben, stieg nochmal, als sie ein anderes Bild über die Kaffeemaschine gehängt haben. Und zwar ein Bild von einem Augenpaar. Wie wir
Big
funktionieren.
Brother is watching you.
Da hängt ein Foto von Augen. Und wir sehen diese Augen und wir fühlen uns beobachtet. Und dass wir uns beobachtet fühlen, führt bei den meisten Menschen dazu, dass sie sich regelkonform verhalten.
Gab es da nicht auch was mit einem Spiegel irgendwo, dass wenn ein Spiegel in der Nähe hängt? Oder hatte ich das irgendwo gelesen? Ich glaube, da gibt es auch ein Beispiel mit einem Spiegel. Und quasi es reicht schon, dass wir uns selbst im Spiegel wahrnehmen und uns gespiegelt sehen und dann unser Verhalten gespiegelt sehen. Aber das müsste ich nochmal nachgucken, weil das taucht gerade nur so als Fetzen in meinem Gehirn auf. Dieses beobachtet werden, das spornt uns zu mehr Tugenden an.
Und das fand ich sehr interessant. Zum einen, weil ich dachte, ach Gott, wir sind so simpel gestrickt und halten uns für Wunder wie intelligent, weit entwickelt, Rilke zitierend. Ja. Und dann sind es so einfache Dinge und dann siehst du, ich will jetzt nicht sagen, das Tier kommt durch, ja, aber in gewisser Weise kann man das schon sagen. Und was für mich auch interessant war, weil ich das von mir selbst auch kenne und mich das ein bisschen beruhigt hat, dass es ein normaler Vorgang ist, dass ich manchmal in Situationen sei es auch, wenn viele Menschen um mich rum sind oder auch wenn ich alleine bin, manchmal anders handle, als ich es von mir gewohnt bin. Mhm. Ja? Also ich werfe jetzt keinen Müll auf die Straße, weil das wirklich was ist, was ich persönlich total daneben finde. Das steckt man dann in die Handtasche und wirft es zu Hause weg oder nutzt einen der vielen Mülleimer. Ja, aber ich überlege jetzt gerade. Hast du ein Beispiel?
Ja. Ja, mir fällt was aus dem Schauspiel gerade ein. Tatsächlich, ja. Es gibt eine Übung, die nennt sich The Private Moment, also der private Moment. Und da geht es darum, stelle erstmal dich, also um dich selbst ein bisschen zu beobachten und zu finden oder später dann eben eine Rolle, in einem total privaten Moment da. Also sie ist in ihrer Wohnung alleine und niemand guckt zu. Wie verhält sich dann die Rolle oder der Mensch? Und sobald nur ein anderer Mensch dazukommt, verhalten wir uns ganz anders. Also dieser private Moment ist so spannend zu entdecken, auch im Schauspiel, um zu gucken, was macht denn die Figur, was mache ich, wenn wirklich niemand zuschaut?
Ah, um die Figur zu durchdringen zu
können.
Ja,
und es gibt so ganz private Handlungen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie auf Toilette gehen oder sowas.
Popeln.
Genau, ja, das ist tatsächlich. Das ist,
entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich verstehe es nicht, warum Menschen im Auto, ich verstehe das, wenn man im Stau steht, dass einem langweilig ist.
Ja.
Aber ein Auto besteht vorwiegend im oberen Bereich aus Fenstern. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen im Auto sitzen und du siehst auch, dass die richtig geistesabwesend sind.
Ja.
Vor sich hin popeln. Und ich finde, das Popeln geht immer noch, aber ich kriege sofort einen Würgereiz.
Ja.
Wenn ich im Rückspiegel sehe, wie jemand seine Popel isst, das ist für mich so mega ekelhaft. Und dann denke ich immer so, Leute, merkt ihr das nicht,
und das ist witzig,
im Auto sitzt? Ich glaube, dann Auto, sind die in so einem privaten
Moment. Ja, das Auto reicht offensichtlich, kenne ich jetzt keine Studie oder Untersuchung dazu, aber anscheinend deiner Beobachtung nach, und wenn ich mich erinnere, ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen, reicht anscheinend ein Auto aus als Safe Space, um mich in einen privaten Moment zu führen, wo ich das Gefühl habe, niemand anderer außer ich selbst beobachte mich oder bin mit mir zusammen sozusagen.
Ja, vorne, hinten, an den Seiten sind Scheiben. Wenn ich in den Rückspiegel gucke, kann ich dich sehen. Nur weil ich dich nicht direkt angucke, heißt es nicht, dass ich dich nicht sehen kann. Das ist witzig. Also ich finde es dann manchmal wirklich eklig, aber gleichzeitig denke ich auch so, wie kann man das nicht schneiden?
Aber das Witzige ist, da kommt auch wahrscheinlich wieder das Tier durch, ne? Was dann irgendwie in einem ruhigen Moment erstmal den Körper absucht nach Dingen, die vielleicht stören. Wenn wir dann in den Zoo gehen, zum Richtung Affenhaus,
stimmt,
oder
die
sowas,
lausen
das,
sich,
ja, ne? Da sehen wir das die ganze Zeit.
Popeln auch. Also dieses Embedded-Sein in die Umwelt, das war für mich jetzt nichts Neues, war mir schon klar, dass wir immer ein Teil unserer Umwelt sind. Aber dieser Moment oder diese Erkenntnis, dass wir uns unserer Tugenden auch immer wieder daran erinnern müssen. Und da ist halt dann natürlich die Frage, wie groß ist unsere eigene Motivation, uns selbst daran zu erinnern, oder brauchen wir Instanzen? Ja, und wenn wir dann Rollenmodelle haben oder Menschen, die halt in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Öffentlichkeit stehen und nochmal anders wahrgenommen werden, dass denen ja dann ein bisschen auch so diese Rolle zusteht. Wobei ich, wichtig, das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht die Verantwortung abgeben möchte.
Nee.
Das passiert ja immer ganz schnell, sollen doch die anderen zuerst machen. Und wenn die anderen zuerst vorturnen, dann turne ich nach. Darum geht es nicht.
Wir sind alle die Ersten in irgendeinem Bereich, ne?
Wir können
alle Vorbilder sein in irgendeinem Bereich und für irgendeine Gruppe, mit der wir uns umgeben, oder für irgendeinen Personenkreis, mit dem wir zu tun haben.
Ja, ganz genau. Und da dann mein Gedanke, sich darüber mal Gedanken zu machen, für welche Gruppe bin ich denn Vorbild?
Mhm.
Und wo sollte ich vielleicht bestimmte Tugenden vorleben, wiederholen, so dass die sich verfestigen können und ich quasi mein Gehirn und die Gehirne der anderen auch wieder daran erinnere.
Mhm. Wie schön.
Ich habe übrigens, das am Rande eine kurze Geschichte. Ich habe ganz lange vis-à-vis von einem Park gewohnt. Und am Wochenende sind da immer viele Menschen gewesen, gerade wenn das Wetter schön war, logisch, hast du dann. Und dann waren die Mülleimer drumherum und diesen Park halt auch immer ziemlich überfüllt. Und wenn man dann so Sonntagabend oder montags rausgegangen ist, oder ich konnte halt eben aus meinem Küchenfenster raus den Eingang vom Park sehen, lag dann manchmal der Müll unter dem Mülleimer und daneben. Und ich habe mich immer gefragt, was sind die Menschen für Dreckschweine? Wenn der Mülleimer schon voll ist, dann stopfe ich doch da nicht was rein oder schmeiße es daneben.
Bis zu dem Tag, an dem ich folgendes Spektakel beobachtete. Und zwar hatte da jemand so eine Fast-Food-Burger-Tüte oben reingestopft. Und das sind ja hier diese orangefarbenen Mülleimer hier in Berlin mit einer relativ kleinen Öffnung oben. Ne? Und da guckte das so raus und da muss halt noch was Essbares drin gewesen sein. Denn ein Riesenkrach, eine Krähe saß oben am also oben auf dem Mülleimer, hat offensichtlich das Essen gerochen, ja. Die hat alles rausgeholt aus dem Mülleimer. Ach, die, soweit sie konnte, bis kurz vor ich fall rein,
das hab ich auch
hat
nie
ihren
gesehen.
Kopf da reingesteckt, ihren halben Körper und hat alles rausgeholt, hat es auf die Straße geschmissen und hat es auf der Straße auseinandergepflückt.
Ach komm.
Und hat sich die Sachen rausgesucht, die halt lecker waren. Also wo eben auch dann Essensreste drin waren. Und ich so, ne. Jetzt weiß ich, wer hier immer diesen Dreck macht und den ganzen Müll auf der Straße verteilt. Das sind ja gar nicht die Menschen.
Das sind die geflügelten Kollegen.
Das sind die Krähen. Und ich mag Krähen total. Ich finde, die ja sind super intelligent und findig. Und dachte so, ja gut, das würden wir ganz genauso machen, wenn wir jetzt nach irgendwas angeln, suchen. Nehmen wir halt alles raus, verteilen alles, hat man einen viel besseren Überblick. Und seitdem bin ich so ein bisschen, wenn ich irgendwo Müll sehe, der so um den Mülleimer rumliegt, also und ich meine jetzt nicht Kühlschränke auf der Straße und Matratzen, die verstehe ich nach wie vor nicht.
Die sind wahrscheinlich doch von Menschen.
Ja, aber da, wie gesagt, einer legt eine Matratze hin und der nächste legt auch seine Matratze hin. Aber wenn ich so ein bisschen so Müll verteilt um die Mülleimer herum sehe, dann denke ich, ah, das wird wohl ein Vogeltier gewesen sein, was einfach leckere Snacks gewittert hat.
Ach, witzig. Das, das wusste ich auch noch nicht.
Seitdem bin ich da auch ein bisschen milder in meinem Urteil über unordentliche und dreckige Menschen, über Umweltschweine. Es sind Umweltkrähen.
Umweltkrähen, genau.
So.
Mensch oder Tier ist da die Frage. Aber das ist irgendwie bei uns immer die Frage.
Genau. Und die Frage ist, wo ist der Unterschied? Also wann fängt der Unterschied überhaupt an?
Da gibt es auch ganz spannende Erkenntnisse zu, aber vielleicht das ein andermal.
Unbedingt ein anderes Mal, weil ich wollte auch gerade anfangen schon wieder. Aber sag mal du, was war denn dein
Highlight?
Mein
Highlight war eine weiterführende Erkenntnis zu ein paar Sachen, die ich schon gehört hatte oder die ich schon wusste. Also was mir bewusst war, ist, dass unser Gehirn sehr viel Energie verbraucht und tatsächlich, obwohl es nur, sagen wir mal so, 1,4 Kilogramm im Durchschnitt wiegt, und das kannst du jetzt aufs Körpergewicht hochrechnen, wie viel Prozent das sind, aber sogar im Ruhezustand 20% der Energie verbraucht, die wir zu uns nehmen.
Ohne dass wir jetzt.
Ohne dass irgendwas Spektakuläres passiert. Und tatsächlich, und das wusste ich nicht, in einem Zustand kurzfristiger Höchstleistung sogar 60% oder darüber verbraucht. Und das finde ich echt krass. Neurowissenschaftler, unter anderem Carl Friston, haben sich dann damit beschäftigt, was macht denn das Gehirn, um Energie zu sparen? Weil wir nehmen so viele Eindrücke um uns herum wahr. Wie kann das Gehirn dafür sorgen, dass es nicht bei allem, was auf uns eintrifft, so die ganzen Sinneseindrücke, die um uns herum sind, dass das Gehirn ein bisschen energiesparender arbeitet.
Damit uns der Kopf nicht explodiert.
Genau. Und die haben ein paar Grundannahmen getroffen. Und eins davon ist, dass das Gehirn automatisiert, Vorgänge automatisiert, Eindrücke, die uns schon bekannt sind, quasi, dass die einfach durchrauschen durch den Filter, dass die uns gar nicht besonders auffallen. Uns fallen, und das macht evolutionär total viel Sinn, uns fallen natürlich nur die Dinge auf, die irgendwie neu sind, die unerwartet sind, die überraschend sind, damit wir diesen neuen Eindruck in irgendeiner Form verarbeiten. Und wenn irgendetwas nicht mit unserer Erwartungshaltung matcht, also ein sogenanntes Mismatch ist, dann trifft ein Prediction Error auf, ein Vorhersagefehler. Und jetzt muss ich noch eine ganz kleine Schleife machen an der Stelle. Denn was mir bekannt war, ist, dass wir als Menschen, dass unser Gehirn Vorannahmen trifft über die Zukunft. Was kann auf uns zukommen? Einfach, um sich schon energiesparend darauf vorzubereiten, dass uns nicht allzu viel Neues begegnet, nicht allzu viel Überraschendes begegnet. Und also die Tatsache oder der Fakt, Vorhersagen zu treffen, bedingt Energiesparung. Mhm. So, bis hierhin so ganz gut, ne? Mhm. Und das Neue ist dann tatsächlich ein Vorhersagefehler. Aber ich würde es jetzt nicht, vielleicht kann man da einen besseren Begriff für finden, so zum Verständnis. Es ist eine Vorhersageabweichung, sagen wir es mal so. Es ist eine, unser Gehirn hat eine Vorannahme getroffen und es passiert was Neues, das muss ja nicht was Schlechtes sein. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Abweichung. Mhm. Es kann auch was Cooles, Neues, Positives sein.
Das ist ja das, womit Witze arbeiten. Ne? Mhm. Man sagt da, der Fachausdruck aus dem Storytelling ist Fallhöhe. Mhm, genau. Das heißt, wir im Witzen haben wir das in der Regel, dass wir so eine Situation zeichnen oder von einer Situation sprechen und unser Gehirn ja dann den Ausgang prognostiziert. Genau, und schon. Dann ist es witzig. Also wenn es wirklich witzig ist, kann er natürlich auch tragisch sein. Wenn dann was ganz anderes kommt, das nennt man Fallhöhe. Wir bauen Erwartungen auf und dann gehen wir nicht die Erwartung, den Weg des Erwarteten, sondern wir biegen ab und gehen in eine vollkommen unerwartete Richtung.
Und das haben übrigens Krimis und Humor und Comedies gemeinsam, dass sie Spannung aufbauen und dann die Spannung brechen. Ist dann jeweils ein anderes System. Also aber
das ist quasi das Ausnutzen oder künstlich provozierter Prediction Error, dass das Gehirn sagt,
stimmt.
Moment mal, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Richtig. Die Verbindung hatte ich noch gar nicht gezogen in der Kürze der Zeit dieser Woche, aber das ist vollkommen richtig, tatsächlich. So funktioniert es. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten, unabhängig jetzt vom Humor und der Comedy, sondern auch im Leben. Wir haben zwei Möglichkeiten, weil wir jetzt in so einem Zwischenstate sind. Wir können entweder jetzt, sagen wir mal, es ist jetzt nicht so besonders angenehm und wir wollen irgendwie damit versuchen umzugehen, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, neutral gesprochen. Die eine ist, wir verändern die Umwelt, also das, was geschehen ist, das, was um uns herum ist. Wir gehen von einem Ort weg, wir sprechen mit einem Menschen nicht mehr, wir werfen eine Sache in den Müll oder sowas. Mhm. Oder wir verändern unsere Vorannahmemodelle im Kopf. Und das ist tatsächlich der ein bisschen unangenehmere Weg, aber das ist der evolutionär vorgesehen ist. Evolutionär vorgesehen ist, dass wir uns adaptieren.
Also anpassen.
Dass wir uns anpassen, genau. Und sogar, was einige sagen, die das noch ein bisschen weiter spinnen, die Forscher sagen sogar, die Evolution bestraft diejenigen Organismen, die Reize der Umwelt ignorieren.
Und sich nicht anpassen.
Und sich nicht anpassen. Man könnte sogar sagen, und das hat Damir auch gesagt in dem Vortrag, Dogmen sind evolutionär ungesund, weil wir uns nicht weiterentwickeln. Das heißt, das Überdenken unserer eigenen Modelle ist tatsächlich das, was die Menschen in der Zeitgeschichte vorangebracht hat. Und diejenigen, die Reize versucht haben auszublenden oder sogar aktiv abzuwerten, also da reden wir tatsächlich über die Emotion Verachtung, dass diejenigen benachteiligt wurden von der Evolution, weil die sich eben nicht anpassen konnten, weil die nicht mit den neuen, ich sage jetzt mal einen Begriff, mit dem neuen Normal sich nicht anfreunden konnten.
Haben wir ja jetzt gerade auch so eine komische Phase.
Wie das ausgeht, weiß keiner, aber
wir können nur hochrechnen.
Es ist ein Moment, wo man sagen kann, hey, es passiert was Neues und wer geht jetzt wie damit um? Mhm. Spannend zu beobachten. Ist natürlich vielleicht nicht mehr so existenziell wie vor einigen Tausenden von Jahren, ne, wo es um ganz andere Themen ging, aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, weil es doch ein starker Eingriff ist, ein starker Reiz von außen. Ein starker Veränderungsimpuls.
Ich denke gerade darüber nach, über diese Wechselwirkung Mensch-Natur. Denn wenn man da jetzt dran denkt, haben wir uns jetzt an die Natur angepasst oder haben wir durch unsere Entwicklung, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, unsere Natur verändert? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß das, also, es gibt da auch Antworten drauf. Und tatsächlich,
hast du die?
Ja, nicht. Ich müsste sie kurz rauskramen. Aber der Harari, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, der hat das Buch geschrieben, Eine kurze Geschichte der Menschheit?
Ja.
Und da beschreibt er, dass sich der Mensch, und da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ab welchem Punkt, aber der Mensch setzt sich, obwohl er körperlich schwächer ist und auch von der Reaktionsfähigkeit und der muskulären Kraft schwächer ist als manch anderes Lebewesen, setzt er sich ab einem gewissen Punkt an die Spitze der Nahrungskette.
Ja.
Und da ist eine Umkehr passiert, die eigentlich zu schnell passiert ist, tatsächlich. Mhm. Und deshalb aus dem Aspekt heraus würde ich sagen, dass wir angefangen haben, die Natur an uns, sagen wir mal, wir haben es versucht, sie an uns anzupassen. Und der Fernsehmoderator Dirk Steffens, bekannt aus Terra X, der hat auch gesagt, wenn wir jetzt im Zuge dieser Pandemie, wenn wir immer weiter in die Wildreservate eindringen, machen wir es natürlich Krankheitserregern total leicht, auf, also vom Tier auf uns überzuspringen. Und der hat auch ein Buch jetzt veröffentlicht, das heißt Überleben, zwei Worte, Überleben, Zukunftsfrage Artensterben, wie wir die Ökokrise überwinden. Und da geht es auch darum, wie wir versucht haben, die Umwelt an uns anzupassen und wo es uns gerade auch nicht gelingt.
Ja, ich denke gerade an die afrikanische Schweinepest, ist das doch jetzt gerade, was hier umgeht, ne? Und die Wildschweine hier in Berlin, die ja in der Stadt auch sind. Also gehst du in den Grunewald, triffst du das ein oder andere Wildschwein, also sehr nah auch an uns rankommen. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube,
kannst du dich an das Wildschwein erinnern? Ja, das im Sommer dem Typen seine Tasche geklaut hat, dem Nackedei?
Es ging ja um die ganze Welt. Der arme Mann, der da nackt am Grunewaldstrand lag und dann hat das Wildschwein ihm seine Laptop-Tasche oder was geklaut.
Eine gelbe Tasche, wo sein Laptop drin war, geklaut, genau. Und er ist dann nackt hinter dem Schwein her.
Hinterher. Was sich das Schwein wohl gedacht haben mag. Ja, jetzt sind wir vom Gehirn, aber ich meine, diese Tiere haben auch ein Gehirn.
Ja.
Und man muss ja auch leider sagen, also leider, ich stehe da so ein bisschen zwiegespalten zu, dass ja dann auch das Gehirn mitunter erforscht wird an tierischen Gehirnen und dass wir dem ein oder anderen Tier da sehr dankbar sein müssen, dass es sein Leben für unsere Forschungszwecke gelassen hat. Und deswegen sage ich zwiegespalten, ne? Weil es ist natürlich einerseits sehr traurig und man denkt so, ist das richtig, das dass wir als Mensch uns aufschwingen und sagen, wir sind eine höhere Rasse und dafür muss jemand anders herhalten sozusagen. So eine arme kleine Ratte oder sowas. Und gleichzeitig hat das natürlich auch dazu geführt, dass bestimmte Krankheitsbilder erforscht werden konnten und man dann eben auch dafür entsprechend Medikamente entwickeln konnte oder bestimmte Dinge nachvollziehen konnte. Gleichzeitig ist aber auch das Problem, das muss man auch immer wieder sagen, dass nicht alles, was bei der Ratte funktioniert auch beim Menschen funktioniert. Und dass viele Studien auch auf Hochrechnungen basieren, dahingehend, wenn es bei der Ratte so ist, dann ist es bei Menschen sehr wahrscheinlich auch so. Das kann man eben nicht genau sagen, ne?
Aber es ist so spannend und wie gesagt, die Gehirnforschung ist für mich, um das zu schließen, ja an der Stelle wie das Universum. Und solange wir wahrscheinlich am Universum noch erforschen können, ich weiß gar nicht, ob das werden wir niemals, jemals komplett lösen können, aber vielleicht können wir beim Hirn dem Ganzen ein bisschen näher kommen und da wird es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch jedes Jahr wieder neue tolle Erkenntnisse geben.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Gleichzeitig sage ich aber auch, in allem, also alles, was noch nicht komplett durchdrungen ist und so ein gewisses Geheimnis mit sich bringt, hat ja auch eine gewisse Faszination. Ne? Auf jeden Fall finde ich, war ich schon immer ein Fan vom Gehirn und vor allem auch davon, das Gehirn zu benutzen. Und ich bin jetzt noch ein viel größerer Fan.
Ja, und ich bin ein Fan davon. Ich liebe Rätsel lösen und dieses, wie funktioniert das und kann ich das verstehen, was da passiert? Das finde ich ganz großartig.
Wir haben ja 3 Tage dieses Seminar gemacht. Das heißt, wir haben ungefähr noch mindestens 3-mal so viel Stoff, über den wir sprechen können. Und deswegen sprechen wir in der nächsten Folge einfach weiter über unser geiles Gehirn.
Ja, die Gehirnfannies.
Ja, genau.
Die Gehirnfans an euch da draußen. Werdet auch Gehirnfans.
Ja, und zum Beispiel
Unter anderem darüber, dass wir bei der Geburt 50% unserer Gehirnzellen verlieren.
Da, ja. Da, da. Wir haben quasi neuronal gesehen wahrscheinlich einen Teil unserer Hochzeit schon hinter uns, bevor wir auf die, also wenn wir auf die Welt kommen.
Und gleichzeitig sind wir Menschen das unfertigste Wesen, das sozusagen auf die Welt kommt.
Mm. Ja. Hat Vor- und Nachteile.
Es hat Vor- und Nachteile. Welche?
Erfahrt ihr dann.
In der nächsten Folge.
Tschüssi und behalt alle Tassen im Schrank.
Okay. Hat nicht geklappt.
Dann beim nächsten Mal.